Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bars für Rars. Scherz! Herzlich willkommen zu den Drinnis. Wir sind wieder da. Julia und Chris vom Dachboden. Es ist wieder Drinni-Dienstag und wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist das auch okay. Chris, wie geht's dir?
Ja, hallo. Mir geht's gut. Ich bin entspannt. Aber nicht, weil ich es mir so gut gehen hab lassen, sondern weil einfach ein bisschen meine Batterien aufgebraucht sind. So wie früher in der Schule, wenn man viele Prüfungen hatte, viele Klausuren in Deutschland. Und dann, wenn immer noch ein paar Klausuren anstehen Ende der Woche, ist man irgendwann so entspannt, es ist einem egal, was passiert.
Ist alles egal, ja. Und dann geht man auch schon mal um 11 Uhr in der kleinen Pause sich ein Spießbratenbrötchen kaufen, weil es einem einfach alles scheißegal ist.
Ja, man ist nicht mehr aufgeregt, es ist wurscht. Ich habe irgendwie schon 5 Klausuren die Woche geschrieben. Ja. So fühle ich mich auch gerade ein bisschen. Ja. Zurückversetzt in meine Teenagerzeit.
Ich sehe, wenn ich das mal kurz liegen darf, du hast wieder in dein Gewand gefunden. Das Heizcape ist zurück.
Richtig, es ist kalt. Es wurde kalt in Deutschland. Es ist kalt geworden hier in diesem Land und auch auf unserem Dachboden. Und ich mache so einen fließenden Übergang ins Wochenende. Wir sind jetzt Freitag, wir nehmen ja freitags auf.
Ja.
Und das ist mein fließender Übergang und mir geht's perfekt.
Ja, das ist doch wunderbar.
Wie geht's dir denn, Julia?
Ah, mir geht's gut. Also erstmal habe ich keinen Grund, glaube ich, mich jetzt akut zu beschweren. Heute hatte ich mal wieder einen kleinen Zwischenfall im Alltäglichen, sage ich mal. Mhm. Bei einem schwedischen Möbelhaus habe ich einen Schrank bestellt und da wir kein Auto haben, musste ich mir den liefern lassen. So, so viel dazu. Wenn man sich als Drinni ein großes Möbelstück liefern lässt, verfällt man schon 4 Wochen vorher in Panik, ob das an dem Tag, am Stichtag der Lieferung dann auch wirklich gut geht. So auch bei mir der Fall. Ich hatte den so vor 4 Wochen bestellt und ich wusste genau, der Tag rückt näher und näher. Es muss alles funktionieren. Es muss dann reibungslos ablaufen. Die Parksituation in Köln kennt man. Man kann nicht vom Haus parken. Es geht nicht. Überall stehen Autos. Die ganze Stadt besteht aus mehr Autos als Menschen. Es ist nirgendwo Platz. Da, geschweige denn für einen großen Sprinter, der da Möbel auslädt. Dementsprechend nervös war ich natürlich. Und ich habe eine E-Mail bekommen, ein paar Tage vorher mit dem Zeitfenster, wann es geliefert wird. Das Zeitfenster war 7 bis 14 Uhr. So, alles klar, ist ja klar, was ich mache. Ich stehe um 6 Uhr auf, weil in meinem Kopf klingeln die um Punkt 7 und sind dann da mit dem Gerät. So. Also 6 Uhr in der völligen Dunkelheit, im Halbschlaf noch rumgewandelt, erstmal geduscht, gefrühstückt und dann habe ich gewartet, dass es passiert. Und ich hatte um 9.30 Uhr ein Meeting, das wusste ich. Und ich musste schon irgendwie in meinem Kopf das zusammenkriegen. Okay, du hast ein Meeting, du wirst in einem Zoom-Meeting sitzen. Und es kann aber sein, dass währenddessen die Spedition bei dir klingelt und du schnell runterrennen musst und Möbel annehmen musst. Weil das Ding ist, normalerweise ist der Deal, wenn du bei diesem Möbelhaus Möbel bestellst, liefern sie es dir bis in die Wohnung hoch, bis in das Zimmer, wo du es stehen haben willst. Wenn du allerdings in Köln wohnst, wo es absolut die Hölle ist zu parken, können sie das verweigern, was sie sowieso tun werden, weil es einfach nicht möglich ist, so lange zu stehen auf der Straße. Das heißt, mir war bewusst, ich muss komplett runterrennen und alles, den kompletten Schrank, das besteht aus 5 verschiedenen Lieferteilen, also 5 verschiedene Pakete, muss ich dann schnell annehmen und das Trinkgeld rausgeben und das Zeug dann noch hochtragen. Das war mir bewusst. Und ich wusste aber nicht, wann es passiert. Ich wusste nur zwischen 7 und 14 Uhr.
Du hattest keine Hilfe, ich war nicht da.
Genau, ich hatte keine Hilfe, ich war mir schusslos ausgeliefert.
Du warst auf dich gestellt, so wie Rambo in Rambo 3.
Ja, und es war wirklich schrecklich, dieser Nervenkitzel nicht zu wissen. Und das Schlimme ist ja, die haben auch noch einen Tracking-Link mitgeschickt, wo man das verfolgen kann, wann kommt da ihre Bestellung. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Die ganze Zeit war das, der Pinöppel von dem Auto, war die ganze Zeit in der Eifel irgendwo.
Für mich sowieso dieses Tracking-System. Ja. Noch 5 Zustellstopps, noch 4, noch 3. Wie Waterboarding.
Ja.
Drehen die Waterboarding, immer wieder ein Tropfen auf die Stirn. Und am Ende denkt man, jetzt ist alles zu Ende. Es geht nicht mehr.
So. Und es war wirklich so, dann hat es immer angezeigt, noch 6 Stopps, noch 5. Und dann war irgendwann noch ein Stopp. Und ich sag mal so, das war so um 9 Uhr. Und ich dachte so, okay, in einer halben Stunde geht mein Meeting los. Jetzt beeilt euch bitte, dann seid ihr pünktlich da. Und dann sind die nicht gekommen. Und es stand wirklich 2 Stunden lang. Mein Meeting war zwischenzeitlich schon wieder vorbei. Danach war immer noch kein Schrank da. Ich dachte so, okay, dann kommt's ja wirklich erst später. Dann ist es chillig, kein Meeting mehr und so weiter und so fort. Hab mich schon in Position gesetzt, in der Nähe von der Tür. Und dann kriege ich auf einmal eine E-Mail, wo drin steht, Lieferung erfolgreich, Zustellung erfolgt. Okay, alles klar. Ich habe erstmal so aus dem Fenster geguckt, ob irgendwas an die Straße gestellt wurde. Nein, kein Schrank, weit und breit, nichts. Dann kriege ich auf einmal wieder eine E-Mail mit dem Lieferschein. Und dann sehe ich so, oh, was ist das denn? Eine Unterschrift von mir. Also der Entgegennehmer, die Entgegennehmerin hat diesen Lieferschein unterschrieben über meinem Namen. Und ich dachte so, was ist das denn für Buchstaben? Das sind ja Fantasiebuchstaben. Hat einfach jemand irgendwas draufgekritzelt. Und dann war ich also völlig, völlig ratlos, ohne Schrank, ohne Wissen, wo was jetzt los ist, musste ich dann als Obertrainee absolute Oberhölle in der Service-Hotline anrufen von IKEA. Das war der absolute Horror und dann bin ich da noch falsch gelandet. Da mussten die mich noch weiterleiten zu einer anderen Person. Die hat mich dann wieder weitergeleitet. Ich habe insgesamt mit 3 fremden Personen heute schon telefoniert. Ich war danach fix und alle.
Absolute Drini-Horror. Das ist noch schlimmer, als selber zu IKEA zu gehen.
Ja, wirklich. Ich wünschte, ich hätte selber einen Sprinter, dann hätte ich mir das Ding selber geholt. Das wäre wirklich stressfreier gewesen. So, und dann ist nämlich passiert, die Frau hat dann gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wer das unterschrieben hat. Müssen Sie vielleicht noch warten, bis das Zeitfenster vorbei ist? Habe ich gesagt, okay, ich warte jetzt noch bis 14 Uhr und wenn dann immer noch nichts da ist, dann rufe ich nochmal an. So, ich bin ja auch immer mega nett dann so, aber ich habe mich schon gefragt, okay, wer unterschreibt einfach den Lieferschein? So. Und dann hat das Schicksal zugeschlagen. Wirklich kurz nach dem Telefonat klingelt's und der Schrank kommt. Und es stellt sich raus, ich muss gar nichts unterschreiben. Die Spediteure haben das einfach selber unterschrieben. Die haben quasi 10 Minuten, bevor sie es geliefert haben, schon mal den Lieferschein unterschrieben, dass ich es bekommen hätte.
Um wahrscheinlich Zeit zu sparen.
Wahrscheinlich Zeit zu sparen.
In den Einbahnstraßen Kölns.
Ja.
Und wie war das mit dem Entgegennehmen?
Ja, das war der absolute Horror. Es war der absolute Horror, weil es waren 5 Pakete. Und die haben die ganze Straße blockiert. Es war mir mega unangenehm. Ich habe natürlich mitgeholfen, es auszuräumen, damit es schneller geht. Aber trotzdem muss man mal kurz ein paar Minuten da stehen. Die ganze Straße voller Autos. Geht das so weiter? Und ich dachte, Leute, ey, könnt ihr mal ein bisschen die Schnauze halten? Was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen? Ich habe mich das immer gefragt. Menschen, die hupen, weil es nicht weitergeht, weil da gerade jemand was auslädt. Was seid ihr für Bastarde? Was ist das?
Ich beobachte es ja immer genau aus dem Fenster, wenn wieder gehupt wird.
Ja.
Und zwar nicht, wer steht da im Weg rum, sondern welche Arschlöcher hupen da.
Ja.
Und wir kennen jemanden, der Zugang zu einer Wohnung hat auf den Kölner Ringen.
Ja.
Ich glaube, die Person wohnt selber nicht da. Aber manchmal aus Spaß wirft die Person offene Schmandbecher runter in die Cabrios von diesen ganzen Posern, die da über die Ringe fahren mit ihren lauten Karren.
Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es eine Urban Legend ist, die er einfach nur erzählt, aber ich finde es auf jeden Fall geil, in ein offenes Cabrio einen Becherschmand zu werfen.
Und so fühle ich mich auch, wenn draußen gehupt wird.
Ja.
Direkte Solidarisierung mit allen PaketlieferantInnen.
Ja, was geht denn?
Und der Kampf wird eröffnet gegen die AutofahrerInnen.
Ja, wirklich. Also Autos sowieso in Köln Katastrophe, aber dann noch die, die denken, sie wären irgendwie jetzt besonders wichtig und müssen jetzt mal ganz schnell vorbei. Und ich denke mir so, wie fucking wichtig kann dein Job dann sein? Wichtiger als von dem Typen, der jetzt gerade hier 5 Pakete ausladen muss. Was soll das? Das verstehe ich nicht.
Ich bin auch kurz davor, mir so einen Schmandmörser auf den Dachboden zu stellen und aus dem Dachfenster rauszuballern.
Schmand-Selbstschussanlage.
So mit einem Gummiband einspannen und dann rausballern.
Ja, bitte Leute, hört auf zu hupen. Der Stress unglaublich. Vor allem Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als auszuladen. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, das war meine Situation heute. Und deswegen, du merkst es vielleicht, ich bin leicht angespannt.
Ja, es überfordert mich auch gerade. Ich kann es nicht entgegennehmen. Wie du weißt, ich bin ausgelaugt.
Du bist komplett auch im Relax-Modus.
Ich habe auf 6 geschaltet. Ich muss jetzt mal kurz runterschalten. Mein Highscape, es ist zu krass. Ich gehe jetzt auf die 3. Mal gut so auf die Hälfte. Also
ich muss jetzt mal sagen, in deinem Heightscape siehst du für mich aus wie der Relax-Lord. Du bist der absolute Relax-Lord für mich.
Ist das jetzt nett gemeint oder
dispektierlich? Das ist absolut nett gemeint. Das ist die Königsklasse des Relaxens.
Ich habe auch etwas bei mir beobachtet. Und auch ein Grund, warum ich jetzt so ausgelaugt bin,
ja, hier
abgehaftet im Podcast sitze. Und zwar, ich glaube, an einer der ersten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, habe ich mal den Introvert-Tipp verlesen, vorgetragen. Gemüse immer ans Ende des Kassenbands zu legen,
ja, im
Supermarkt, weil man dann Zeit gut machen kann, um die Sachen einzupacken.
Mhm.
Sprich, die Gurke am Ende des Bandes, dann muss die Person an der Kasse das eintippen und man hat ein paar Sekunden gut gemacht.
Ich glaube, das war sogar unser erster Introvert-Tipp.
Ist gut möglich. Ist gut möglich.
Ja.
Und ich sehe viele Leute, die das machen. Viele Leute schreiben uns, wir machen das. Hat mein Leben verändert. Und mein Leben hat es auch verändert, weil ich habe es wirklich perfektioniert.
Mhm.
Ich habe jetzt sogar zu viel Zeit. Das ist mein neues Problem. Ich habe zu viele Gurken im Gepäck. Die sind ganz hinten am Kassenband. Die Person tippt ein wie wild, währenddem ich daneben stehe und schon alles eingepackt habe. Weil ich auch sehr schnell bin, sehr nervös am Einpacken. Und es geht alles. Ich weiß genau, wie mein Rucksack
gebaut
ist, damit alles reinpasst.
Ja.
So, dann stehe ich da, die Person tippt da die Salate und die Gurke ein und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, die Person fühlt sich durch mich die dasteht und schon ihre Arbeit getan hat, ja, sozusagen, fühlt sie sich unter Druck gesetzt durch mich.
Nein, das darf nicht passieren.
Also ich stehe da, sehe die Person schwitzen, weiß nicht, ist das jetzt ein Kohlrabi oder eine Paprika,
ja,
muss eintippen, ich stehe daneben, habe nichts zu tun, fühle mich natürlich eigentlich unangebracht in der Situation. Das fünfte Rad am Wagen.
Ja, ich glaube, das Erste, was du in dieser Situation tun kannst, ist nicht noch mit Blicken und wartender Attitüde ja, irgendwie Druck aufbauen. Am besten beschäftigst du dich mit was anderem.
Richtig, das mache ich dann. Ich tue dann immer so, als wäre beim Rucksack wirklich logistisch noch was ganz Schwerliegendes ja, zu lösen und fummel da noch so rum und ja, mache manchmal einen Reißverschluss auf, wieder zu, wieder auf. Das ist einfach so ein bisschen auch eine Geräuschkulisse von der Seite von mir kommt. Ja. Da wäre dann noch jemand am Rödeln so.
Ja.
Jacke aus, Jacke an, Portemonnaie hinlegen, aufnehmen, Reißverschluss zu, Wasserflasche ja, vielleicht einen Schluck nehmen, weil oh, es ist wirklich anstrengend, ich habe Durst.
Mhm.
Ich versuche wirklich dagegen zu wirken, aber
ich glaube, wenn man sehr viel Obst und Gemüse hat, dann kann man auch einfach, um es den KassiererInnen leichter zu machen, einfach ein bisschen Gemüse auch nach vorne machen. Man weiß ja, wie viel Gemüsepuffer man ungefähr braucht, um Zeit zu schinden, die man braucht. Man kann das überschüssige Gemüse dann einfach weiter nach vorne machen.
Natürlich, aber an dem Punkt bin ich schon lange. Also das ist wirklich der goldene Schnitt, 2:3 Verhältnis,
ja,
zwei Längen normale Produkte,
ja,
dann ein Gemüse
ja,
und dann nochmal kann man gut nochmal drei Längen machen, habe ich ja, gemerkt, und nochmal Gemüse. Aber du musst dann auch gut, muss ein spezielles Gemüse hinten raus haben, weil sonst
hinten raus die Naschi-Birne.
Richtig, sonst muss man umstellen, 3:2, drei Längen Produkte,
kannst
dann ein
Gemüse.
Kannst du
mir das mal auf Flipchart schreiben,
ja, ich mache da so ein Diagramm mit der Schnecke, weißt du, so ein ja, Foto, dann lege ich diese Schnecke ja, drauf, PNG, transparent,
ja,
suche ich bei Google und dann mache ich da einen Tweet draus, der 4000 Likes bekommt.
Super.
Und das ist meine Strategie, 3:2 oder 2:3, je nach Tagesform. Heute wäre es wahrscheinlich eher 3:2, weil ich brauche ein bisschen Luft vorne.
Ja.
Aber das bringt alles nichts, ich stehe trotzdem da.
Ja, vielleicht kannst du ja einen Schuh binden oder so. Ich meine, dann bist du auch aus dem Blickfeld mal raus. Dann bist du erstmal auf dem Boden. Dann kann sie da die Person mehr einfach sich Zeit lassen.
Vielleicht liegt es auch daran, der Supermarkt, wo ich hingehe, hat seit kurzem eine Gebäckauswahl, ein Frischaufbackgebäck,
mhm,
Assortiment. Also diese Dinger, wo man halt ja, Brötchen nehmen kann. Und ich lasse mich da gerne mal verleiten, so ein leckeres Brötchen. Mal gucken, was da so gibt.
Ja. Yeah.
Und ich nehme dann oft auch was ich nicht so gut kenne, einfach weil Brötchen, das geht immer so. 50
die guten
Cent.
Teigrohlinge aus der Massenverpackung.
Richtig, die schmecken mir aber gut, ich bin genügsam.
Ja.
Mehr brauche ich nicht. Und dann nehme ich manchmal auch so ein Brötchen, was halt vielleicht nicht vorne dabei ist, nicht beim Croissant.
Ja,
oder
so ein Underdog unter dem Brötchen.
Richtig. Und letztens habe ich halt einen Vollkornkumpel genommen und ich glaube, der ist nicht so angesagt.
Oh Gott, endlich hast du auch mal einen Kumpel mit nach Hause gebracht.
Vollkornkumpel. Ein Berlin-Mitte-Kumpel. Und das hat dann wirklich sehr lange gedauert, bis das eingetippt wurde. Und da habe ich mich sehr schlecht gefühlt und mein Kumpel auch.
Ich finde es so geil, wenn Brötchen so verrückte Namen haben. Ich komme ja auch aus dem Siegerland und da ist so eine ganz verrückte Brotkultur. Ich muss sagen, das vermisse ich wirklich. Die Bäckereien aus dem Siegerland sind so viel geiler als die in Köln, hier im Umkreis von uns, wo wir wohnen.
Ach, Märzenich ist doch lecker, diese vertrockneten Dinger, die so geil aussehen.
Völlig überteuert. Ja, aber im Siegerland gibt es zwei, es gibt so East Coast, West Coast Geschichte im Siegerland. Und zwar gibt es einmal die Hetze-Bäckerei und die Bäckerei Schneider. Und mhm, die machen beide so geile Sachen. Ist halt wirklich so, ist beides mega gut. Und das vermisse ich richtig. Aber die haben auch immer so richtig peinliche Namen von ihren Brötchen. Mhm. Weißt du? Also Vollkornkumpel ist da irgendwie noch das geringste Problem.
Hast du da ein Beispiel?
Also ich weiß, dass es den Kraftzwerg gibt. Das ist so ein kleines Scheißbrötchen mit Vollkorn. Und ich weiß gar nicht.
Sag nicht Scheißbrötchen.
Es ist ein kleines. Bitte. Es ist alles mega lecker, das muss ich dazu sagen. Mega lecker.
Ja, ich finde auch dein Seitdieb gegen Großbäckereien. Ich habe da letztens eine NDR-Doku drüber geguckt. Nicht jede Großbäckerei ist jetzt so eine maschinelle,
ich hab das doch
unpersönliche
gar nicht
Sache.
Ich bin doch selber, ich bin Konsumentin davon. Ich habe doch gar kein Problem damit. Bevor ich hier 5 Euro für so ein Brötchen ausgebe, gehe ich lieber zur ehrlichen Supermarktbäckerei.
Außerdem, maschinelle, unpersönliche Dinge sind genau mein Ding.
Ja.
Also lass mir die Freude.
Ja, lass ich sie auch. Jedenfalls Kraftzwerk gibt's und was anderes. Weiß nicht, aber die haben so bescheuerte Namen, so wie Hefehalunke. Einfach so, das ist so wie Wasserwerk. Also
Rosinendrache.
So, irgendjemand hat dann angefangen, Rosinendrache. Irgendjemand hat damit angefangen und dann hat es sich verselbstständigt,
mhm,
wie so ein Schneeball mit verrückten Brötchennamen. Und ich finde, Leute, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um damit aufzuhören.
So wie Klaus Consant?
Ja. Du musst aber jetzt leider erklären, wer das ist.
Ich glaube, ein RAF-Anwalt war das.
Ja. Klaus Croissant.
Das ist ein großer Bogen gespannt.
Das irgendwie gar nicht, aber ich finde es lustig.
Man kann ja mal Mottowoche Terror, man kann ja mal eine Mottowoche machen. Linksrutsch in Deutschland, Klaus Croissant. So in der Bäckerei, was?
Mottowoche, Linksrutsch und Gebäck.
Ja.
Ja, super, haben wir das geklärt. Vielleicht nächste Woche dann.
Ich bin früher mit meiner Familie immer am Wochenende, ich weiß nicht, ob es einmal im Monat war, vielleicht auch nur einmal im Jahr, sind wir in eine Großbäckerei gefahren und da gab es einen sogenannten Rampenverkauf.
Geil.
Und wenn das Stichwort Rampenverkauf fällt, da war ich dabei, da war ich immer am Start und auch meine Familie, weil ja, da gab es geile Sachen abzugreifen.
Hammer.
Und das war der Rampenverkauf einer Großbäckerei. Da konnte man tiefgefrorene Croissants kaufen zum Spottpreis.
Hammer.
Und das war immer geil, das war ein riesen Highlight. Und da musste man normal an die Kasse und links und rechts standen immer noch so Gebäcksachen zum Probieren.
Mhm.
Und das fand ich schon damals sehr, sehr komisch, dass da erwachsene Leute standen, die einfach mal so in so eine Quarktasche reingebissen haben und den Rest wieder liegen gelassen haben. Einmal reingebissen, schmeckt mir nicht. So, da habe ich schon mal gemerkt,
ich glaube,
okay,
da wurde damals das erste Mal Corona übertragen, beim Rampenverkauf in der Quarktasche.
Da habe ich schon als Junge gemerkt, okay, hier ist Vorsicht geboten.
Der Virus ist von Quarktasche auf den Menschen übergegangen.
Da habe ich gemerkt, hier ist Vorsicht geboten. Und Jahre später habe ich mal meine Eltern gefragt, geht ihr eigentlich da immer noch hin? Gibt's das noch? Rampenverkauf ist doch eine geile Sache.
Mhm.
Und dann haben sie mir gesagt, nee, es wurde geschlossen, da waren die Ratten.
Nein.
Das Gesundheitsamt
Nein.
hatte da ein Problem festgestellt. Und wohl auch Schwarzarbeit.
Nein.
Naja, gut. Es kann jetzt sein, dass ich auch Teil einer Ratte verspiesen habe als Junge. Vor allem auch die anderen, die da am Eingang bei der Kasse standen.
Das ist ja furchtbar. Jetzt mal zu was Erfreulichem, was ich mal kurz sagen muss. Wir, der Drinnis Podcast, hat den Quotenmeter Fernsehpreis gewonnen.
Juhu!
Hammer,
hier,
oder?
Aber hier meine Rattengeschichte so abzuwürgen,
Nein,
ist jetzt auch
weg
nicht
von
die
der Ratte
Lage.
Jetzt. Wir haben eine Tasche
so schlimm
gewonnen.
War das doch gar nicht.
Wir haben die Quotenmeter.
Rattenverkauf.
Rattenverkauf? Wir haben die Quotenmeter Fernsehtasse gewonnen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Menschen, die für unseren Podcast abgestimmt haben. Wir haben in der Kategorie Bester Podcast gewonnen.
Das ist sehr nett. Wir danken euch allen. Das ist sehr cool. Und wir freuen uns natürlich, wie schon gesagt, immer wenn man gesehen oder in unserem Fall gehört wird, ist das eine coole Sache. Ja, vielen Dank.
Wir sind jetzt der beste Podcast in der vergangenen Fernsehsaison. Ich möchte mich wirklich bedanken, unironisch. Ich finde es mega cool. Ich glaube, wir haben uns sehr gefreut, beide, als wir es heute gelesen haben. Und wir werden natürlich dann, sobald die Tasse bei uns angekommen ist, auch ein Foto machen und euch zeigen, was wir da Schönes gewonnen haben.
Quotenmeter Fernsehpreis, ich mag Quoten, ich mag Meter, ich mag Fans und ich mag Preise, deswegen ist das für mich genau das Perfekte.
Best of all worlds.
Und ich trinke auch gerne aus Tassen.
Das ist also
mehr
besser
geht
geht's doch nicht.
Mehr geht nicht.
Also vielen Dank, Leute, ihr seid cool.
Ja, da hast du recht, das ist echt cool, vielen Dank.
Kommen wir nun zu einer Rubrik, die es in sich hat, in der wir investigativ Fragen beantworten rund um die Thematik Drinni, Drinni sein, Alltag als Drinni. Auch heute gibt es wieder einen Fall zu klären, den wir auf den Grund gehen sollten. Und ich würde mal sagen, hau den Trainer raus.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Julia, was ist denn dein Drinsider-Anliegen? Was ist deine Drinsider-Frage, deine investigative Frage, die wir hier abschließend und exklusiv beantworten müssen?
Heute geht es um eine Frage, die nicht von mir selber kommt, sondern die wir oft per Mail, per Nachricht, per DM gestellt bekommen. Ich möchte sie heute ein für alle mal klären, denn die Frage ist einfach und ich denke auch einfach zu beantworten.
Aha, da lehnst du dich aber sehr weit aus dem Fenster.
Ich weiß, aber...
Weil meine Erfahrung zeigt, wo andere Menschen im Spiel sind, ist es alles andere als einfach zu beantworten. Aber da bin ich ja mal gespannt.
Das stimmt. Aber für manche Situationen gibt es auch simple wie geniale Lösungen.
Mhm.
Und zwar für diese. Viele Leute haben gefragt, wie geht man damit um, wenn man auf der Straße angesprochen wird von fremden Leuten, die einem was andrehen wollen. Die zum Beispiel sagen, hier, meldet euch bei Greenpeace an, hier... Abonniert die Zeit, wie beim Kölner Bahnhof, die da immer rumlungern und sich abpassen.
Ja.
Oder, keine Ahnung, hier, kauft diese Kreditkarte. So. Und das passiert einem ja oft. Das passiert einem ja immer öfter. Vor allem in Großstädten ist es krass. Und ich habe schon vor ein paar Jahren meine Lösung auf dieses Problem gefunden.
Und also zwar, die Frage ist, wie geht man dem aus dem
genau,
Weg? Wie wird man
nicht
angesprochen?
Man damit um?
Oder wie geht man darum, wenn man schon angesprochen wird? Weil ich würde ja sagen, man muss dem natürlich aus dem Weg gehen. Die Kopfhörer draußen, wenn man unter Menschen ist, egal ob man was hört, ja, sind Pflicht.
Mit Kopfhörern kann man das vermeiden, aber man hat nicht in jeder Situation Kopfhörer auf oder dabei.
Manchmal sieht man die Leute auch nicht.
Manchmal, das stimmt. Manchmal kommen sie aus dem Hinterhalt.
Man vergisst die Kopfhörer und dann sind sie da, man steht vor ihnen, sie robben sich auf die Knie vor einem und sagen, bitte unterschreiben Sie.
Ja, ich habe die Antwort auf diese Frage vor einigen Jahren, vor ziemlich genau 10 Jahren, nämlich bei meiner Abi-Abschlussfahrt auf Cala Ratjada, habe ich sie gefunden. Und mir ging es nämlich auch so. Es war so, wir haben jeden Tag am Strand gelegen und wollten einfach nur chillen und da liegen und uns bräunen. Und jeden Tag kamen ungefähr 80 PromoterInnen vorbei, die dann so zu einem laufen und sagen, hey Leute, wollt ihr heute was erleben? Wir haben ein Partyboot und da könnt ihr mitfahren, dann kriegt ihr 3 Bier und es ist total lustig und es kostet nur 20 Euro. Und davon halt, also alle paar Minuten kam jemand.
Das ist natürlich der erste Fehler, nach Cala Ratjada zu fahren.
Ja,
überhaupt.
Das ist eine ganz andere Frage.
Aber
da habe ich mich natürlich
wir.
Auch ein bisschen der Gruppe gebeugt. Ne? So, die Lösung für dieses Problem war ganz einfach. Das habe ich am zweiten Tag dann endlich verstanden. Du musst einfach sagen, danke, ich bin schon dabei. Ich habe schon ein Ticket. Ich bin dabei. Wir sehen uns um 16 Uhr am Ableger. Das ist ganz einfach. Simpel und genial.
Und was ist, wenn dann die WWF-Person sagt, ja, da können Sie aber, Sie sind schon Mitglied. Dann werden Sie doch Platinum-Mitglied.
Dann sag ich bin schon Platin-Mitglied. Das Erstaunliche ist, sobald du sagst, du bist schon dabei, du bist schon Mitglied, du hast schon die Zeit abonniert, du bist schon bei Greenpeace, lassen sie dich in Ruhe. Aber wenn du irgendeine andere Ausrede findest, die sind ja darauf geschult, auf alles immer eine Antwort zu haben, dass sie dich trotzdem noch irgendwie eincatchen können. So, ne?
Naja, geschult ist jetzt übertrieben.
Ja, aber die meisten haben schon so ihre Taktik. Aber wenn du sagst, ich bin schon dabei, was wollen sie dann noch sagen? Damit hast du die total ausgebotet.
Vor allem auch Leute, die an der Tür klingeln. Ich dachte, es wäre eine Spezies, die verschwunden ist. Niemand klingelt mehr an der Tür, um irgendwas zu verkaufen oder irgendwas zu erfragen. Mir ist es letztens passiert mit einem Telekommunikationsanbieter, wo ich doch sagen muss, bitte Leute. Also ich bin da irgendwie am Arbeiten und dachte, jetzt kommt jetzt wieder ein Paket oder irgendein Trickbetrüger von Bares Verrasen. Ich muss dringend die Tür öffnen, bin runter, irgendwie jemand wollte mir was verkaufen. Und dann habe ich gesagt, sorry, habe ich die Ausrede direkt parat gehabt, war nicht im Meeting, aber ich habe gesagt, ich bin gerade in einem Meeting, ich kann nicht.
Sehr
und
gut.
Dann hat die Person gesagt, sehr guter Punkt, mit uns haben sie schnelleres WLAN.
Oh.
Und da dachte ich so, ja, jetzt komm.
Aber muss ich
unverschämt.
Nicht, also ich habe mal gelesen, dass Kaltakquise in Deutschland verboten ist. Dürfen die überhaupt noch klingeln und sagen, wir wollen was verkaufen? Oder ist das dann unter so einem Deckmantel, dass sie sagen, wir checken jetzt hier mal die Technik und dann wollen sie aber trotzdem noch was verkaufen?
Ja, würde ich auch gerne wissen. Vor allem auch in Anbetracht an die Hühler StaubsaugervertreterInnen. Wem das was sagt, das ist eine bekannte Doku.
Ja.
Staubsaugervertreter.
Sehenswert.
Ja, sehenswert. Und ich meine, da kommen ja auch welche und sagen da, ja, hier haben sie einen Staubsauger, der stinkt übrigens nicht.
Ja.
Und dann sagt man, ja, mein Staubsauger stinkt aber nicht. Dann sagt sie, ja, aber unser stinkt noch weniger. So. Da muss man eigentlich wirklich deinen Trick anwenden und sagen, ich habe schon einen. Ich habe sogar schon zwei und ich habe an Tante Karin auch noch einen weitervermittelt.
Ja. Oder wenn die Zeugen Jehovas klingeln und sagen, wir möchten gerne mit ihnen über Gott sprechen. Dann sagt er einfach, ich bin schon dabei.
Ich bin schon
Leute,
Gott.
Habt ihr mich am Sonntag nicht in der Gemeinde gesehen? Und dann sagst du, tschüss, bis nächsten Sonntag, Petri Jehova. Oder wie man sich da verabschiedet. Einfach, du musst ihnen das Gefühl geben, ich bin schon ein Teil von euch. Ihr könnt bei mir nichts mehr holen, weil ich bin ja schon Mitglied.
Tür aufmachen, fragen, von welchem Verein seid ihr? Hühler, Jehovas. Dann sage ich, okay, bin ich dabei, tschüss.
Ja, Vorwerkstaubsauger habe ich schon, alle drei.
Alles schon da.
Den kleinen, den Nassroboter. Ich habe alles. Einfach immer sagen, ich bin schon dabei, sorry. Aber frag doch mal nebenan bei Frau Schneider, die hat noch keinen. So.
Zeitabo, ich bin mit Giovanni Lorenzo befreundet. Ich bin schon dabei, der flüstert mir jeden Abend ins Ohr.
Wir kochen jeden Abend Spaghetti nach dem Rezept von seiner Mama.
Ich schneide ihm die Haare, darum sieht sie auch so aus.
Ich kann nicht mehr.
Moment mal, wollen Sie eine Zeitabo? Nein, ich bin Judith Rakers.
Ja. Sehen Sie das denn nicht? Ich bin Judith Rakers. Aber ja, das ist meine simple, wie geniale Antwort auf die Frage, wie geht man damit um, wenn Leute dir irgendwo was anquatschen wollen.
Da muss ich dir mal recht geben, das ist wirklich genial. Und
danke.
Es ist auch eine sehr simple Frage und eine sehr simple Antwort. Und ich glaube, das müssen wir jetzt wirklich beachten. Mit aller Härte und Schärfe des Rechtsstaates muss man da vorgehen und sagen, ich bin schon dabei.
Ja.
So muss man das machen, ganz einfach. Und sonst natürlich Kopfhörer drin, die größten, die man im Hause hat, anziehen.
Und mit Headset dran.
Richtig.
Ja, merkt euch das, Leute.
Gut, dann würde ich sagen, dieser Case ist closed.
Ja.
Und das war die Drinsider-Frage für heute.
Richtig.
Danke, Julia.
Gerne.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Diese Woche habe ich einen Fernseher eingeschaltet und es lief brisant. Eine meiner Lieblingssendungen auf
ja,
ARD,
ja.
Immer im Vorabend.
Mhm.
Da geht es irgendwie um schlimme Autounfälle und dann auch um die Royals.
Mhm.
Das ist so ein bisschen wie Punkt 12, aber mit weniger irgendwelchen Forschern, die was da rausgefunden haben und weniger VIP-News.
Ja.
Aber trotzdem auch ein, ich sag mal so, gewöhnungsbedürftiges Studio vor Grün, das irgendwie ganz komisch dahin gepflanzt ist. Es ist eigentlich ein Boulevardmagazin, das gucke ich ganz gerne.
Mhm.
Da war ein Bericht über Madame Tussauds und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich in meiner jungfräulichen Art, die Welt zu sehen, habe gedacht, Madame Tussauds sei noch etwas Spezielles, etwas Besonderes auf dieser Welt. Und dann sehe ich doch, Guido Maria Kretschmer ist jetzt als Wachsfigur Madame Tussauds ausgestellt. Eine Sache muss ich sagen, sehr gut getroffen, bisschen schlanker, aber die Lederjacke sitzt genauso eng wie nachmittags bei Vox.
Also in Berlin in Madame Tussauds, oder?
Ich weiß es nicht, weil ich habe den Eindruck, Madame Tussauds ist ein bisschen wie das Hardrock-Café. Eigentlich im Grunde genommen eine gute Idee. Man kann das in ein paar Städte der Welt setzen und es ist ein Touristenmagnet.
Mhm.
Aber wenn man es übertreibt, dann verliert es total den Charme. Und ich glaube, jetzt ist wirklich der Punkt angekommen.
Sellout.
Guido Maria Kretschmer bei Madame Tussauds. Ich dachte bis dahin, da ist nur die Queen, Daniel Craig und Madonna und sowas.
Beyoncé.
Ja, richtig. Und jetzt Guido Maria Kretschmer. Ich glaube, das ist wirklich der starke Champ, wie man ja sagt.
Daniel Negroni. Ja, das ist tatsächlich so. Es wird dann irgendwann uncool, ne, wenn es das zu oft gibt.
Richtig, das Hard Rock Café, im Grunde auch keine schlechte Idee, so ein Café zu machen, ein Restaurant mit ein paar Sachen an der Wand, die Gitarre von Rod Stewart, weiß man auch nicht, ob es wirklich die Gitarre ist oder einfach Thomann kurz noch bestellt, weil es gerade eine Black Friday Aktion gab.
Die Gitarre von dem Cousin von dem Roadie von Rod Stewart.
Richtig. Da muss man einfach mal sagen, die würden besser ein bisschen genügsam sein, sich auf das Wesentliche beschränken, nur 2, 3, 4 maximal Städte der Welt bedienen, aber nicht jetzt in jeder zweiten Stadt und einfach ein bisschen minimalistisch.
Ja, und das denke ich auch immer bei so Sachen wie Sea Life. Weißt du, was ich gedacht habe? Sea Life Königswinter.
Ja.
Wo ich so denke, what the fuck? Wo ich so denke, was ist denn jetzt schlimmer für die Fische, da in dem Aquarium eingesperrt zu sein oder in Königswinter zu sein? Das ist ja wirklich, das kann man ja gar nicht mehr unterscheiden. Das ist ja wirklich der absolute Oberhammer. Warum denn in Königswinter? Das ist doch dann gar nicht mehr fancy. Kommt, Kinder, wir fahren heute nach Königswinter.
Ich finde, das kann man machen, weil wenn es nicht so viele Sea Lives gibt, dann geht das. Ich finde, dann kann man das auch in Erftstadt machen von mir aus. Aber es darf dann nicht 2, 3 von denen geben. Irgendwie auf dem europäischen Festland. Es darf dann nur Königswinter sein. Aber soviel ich weiß, gibt es auch eins in Konstanz am Bodensee. Oder war das Connyland? Connyland mit einem Delfin?
Meinst du, das ist Zufall, dass Sea Life in Königswinter direkt am Rhein ist und in Konstanz am Bodensee? Nehmen die einfach nur die Fische aus dem Rhein? Die nehmen einfach nur so der Fluss Barsch. Das
nur
ist random
oder
Rheinfische.
Nur Städte mit K.
Sea Life Konstanz, Königswinter und California.
Ja, so. Also etwas so, ja.
Aber wo sind jetzt Delfine gestorben? Da muss ich jetzt nochmal nachhaken.
Im Connyland. Kennst du das nicht?
Nein.
Das ist ein Freizeitpark in der
Conny
Schweiz.
Von Conny Reimann?
Nein.
Das wäre geil.
Mit C geschrieben, Connyland. Ich glaube, es ist auch am Bodensee, wenn mich nicht alles täuscht.
Dazu sage ich, wenn Conny Reimann Freizeitpark macht, dann investiere ich.
Da gehe ich da auf keinen Fall hin, weil das wird...
Der wird das selber bauen.
Das wird todesgefährlich, ja, wirklich.
Wird alles selber bauen in Birkenstock.
Todesgefährlich war es auch in Connyland, leider für die Delfine, weil da sind einige gestorben. Und das war ein riesen Skandal. Die waren wirklich so wie so ein 80er-Jahre Freizeitpark in Las Vegas, haben die da so Delfine gehabt, die da so gesprungen sind, weißt du?
Oh nein.
So Dressur, wirklich ganz schrecklich. Und das stand wirklich sehr lange in der
Wo war
Kritik
das denn?
Am Bodensee.
Okay.
Freizeitparks in der Schweiz sowieso noch eine eigene.
Gibt's doch gar nicht, oder?
Gibt's schon. Auf jeden Fall, ich glaube, in Connyland, ich weiß gar nicht mehr, was das gibt. Ich glaube schon. Meine letzte Info war, dass die immer noch behauptet haben, die Delfine sind da nicht gestorben, weil sie irgendwie schlecht behandelt worden sind, sondern von anderen Leuten vergiftet worden. Eine Verschwörung.
Nein. Aber war das jetzt ein Tierpark oder war das jetzt so ein Achterbahnpark mit auch Delfinen?
Es war ein Achterbahnpark mit Delfinen.
Also sind die da in der Achterbahn gestorben,
also
die Delfine?
Also bitte, ein bisschen. Also,
Freefall-Tower.
Da sind Lebewesen gestorben.
Ja, es tut mir wirklich leid. Aber wer erlaubt das denn bitte?
Wo Lebewesen vielleicht auch was mit zu tun haben, war im Mystery Park. Das möchte ich auch noch kurz einwerfen.
Was?
Das ist ein anderer Freizeitpark in der Schweiz. Den gab es nur kurz. Ich weiß nicht, ob es ihn wieder gibt. Der war dann pleite. Ganz kurz gab es, glaube ich, nur so 1, 2, 3 Jahre.
Mhm.
Und zwar vor Erich von Däniken. Das ist ein Schweizer. Ich würde sagen...
Erich von der Lippe.
Der Bruder von Jürgen. Das war ein Schweizer oder ist ein Schweizer Ufologe lange gewesen. Das ist so ein UFO-Typ. Und ich glaube einfach jetzt auch ein rechter Verschwörungstheoretiker, wenn mich nicht alles
nice.
Täuscht. Und der Typ ist wirklich, also der hat einen Freizeitpark gemacht und lief gar nicht. Und das beruhigt mich dann wieder, weil da ging es irgendwie um UFO-Sichtungen und Begegnungen mit Aliens. Und er hat ja auch behauptet, er hätte in der Sahara eine Begegnung gehabt in den 80er Jahren mit dem Alien, der sich als Tommy vorgestellt hätte. Was? Das ist so sein
USP. Aber da haben doch nicht die Leute ihre Kinder hingeschickt, oder?
Ich glaube schon. Ich war nie da. Ich weiß aber auch, dass er natürlich viele Bücher geschrieben hat, wie das so Leute machen aus diesen Dunstkreisen. Und die wurden teilweise Millionen Bestseller. Und ich habe kürzlich gelesen, eines seiner Bücher, wo er halt sagt, ja, UFOs gibt's und es gibt schon immer irgendwelche Aliens. Die Menschen sind nicht durch Evolution entstanden, das ist seine Theorie, sondern durch Aliens, die mit weiblichen Affen geschlafen haben. So, das ist so sein Ding. Und er hat einen richtigen Bestseller geschrieben, ich glaube schon mehrere, aber sein erster richtiger Bestseller, natürlich alles so Verschwörungstheorien, erfundene Quatsch, was einfach nicht stimmt, hat er rausgebracht, Millionen Bestseller, und dann wurde ihm vorgeworfen, dass es plagiert war, also ein Plagiat. Das heißt, er hat die Verschwörungstheorien, diese erfundenen Sachen, noch nicht mal selber erfunden, sondern er hat sie geklaut. Er hat erfundene Sachen nicht selber erfunden, sondern sie geklaut von jemand anderem.
Das finde ich geil.
Das ist doch der Oberhammer.
Das muss man erstmal schaffen. Ich meine, als Verschwörungstheoretiker mit einer Plattform hast du wirklich alle Möglichkeiten. Du kannst alles schreiben, was du willst. Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen. Ja. Und er schafft es nicht und schreibt irgendwo ab. Das geht's doch nicht.
Einfach geklaut. Und ich habe auch mal gelesen, dass er bei Uri Geller bei der Show dabei war auf Pro7. Wir nehmen Kontakt zu Aliens auf. Er natürlich als so Vorreiter, als Stimme der UFOs. Und das wurde danach kritisiert, dass er da war. Und ich glaube, mich so zu erinnern, dass es nicht jetzt irgendwie Leute mit Verstand waren, die da gesagt haben, was macht der da? Ist ja schrecklich. Sondern ich glaube, es war aus seinen eigenen Reihen, die gesagt haben, sorry, aber das mit Pro7, das ist ja wirklich unseriös. So geht das nicht bei uns Ufologen. Du musst dich davon distanzieren. Und dann hat der wirklich unwissenschaftliche, unseriöse, rechte Verschwörungstheoretiker gesagt, sorry, aber Pro7, das ist mir zu unseriös. Ich distanziere mich von Stefan Götte. So, jetzt aber noch was anderes. Und zwar, ich habe wirklich Angst, dass ich bald vor Gericht lande, weil natürlich die Trickbetrüger stehen bei mir vor der Tür von Baris Ferraris.
Ja.
Der Strich ist mittlerweile entfernt, es klingelt jeden Tag trotzdem noch und ich mache die Tür nicht auf.
Ja.
Das hat zur Folge, dass ich sehr oft durch die Stadt Köln laufen muss, um irgendwelche Pakete von mir abzuholen, von denen ich keinen Sendungsverfolgung habe. Ich bin aber sicher, dass da auch Trickbetrüger von Baris Ferraris drunter sind. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt als Zeug geladen werde, irgendwie was wird das passieren? Ich bin Aktenzeichen XY-Zuschauer. Ich bin auch bereit auszusagen.
Ja.
Also ist auch jetzt ein klarer Message von meiner Seite an die Staatsanwaltschaft. Ich bin wirklich da für euch.
Ja.
Wenn es sein muss, ich sage aus. Und Rudi Zerne kann mich auch mal anrufen. Und ich frage mich, jetzt gibt es diese Gerichtsmalerei, ne? Diese Aquarelle, die man in der Zeitung sieht oder auch jetzt online. Da werden die TäterInnenschaft abgebildet, die ZeugInnen. Und da frage ich mich, sind ja echte Malerinnen, sind ja echte KünstlerInnen, die das malen, weil kann ja nicht irgendwie jemand kommen wie ich, der gar keine Ahnung davon hat.
Ja.
Da frage ich mich, kommen die dann rein mit einer Staffelei und setzen sich so hin und machen das in Aquarell? Und wie kann man da auch noch das eigene Bild beeinflussen? Wenn ich jetzt als Täter geladen werden würde oder sagen wir mal als Zeuge und ich würde da abgebildet werden, vielleicht als Kronzeuge sogar, als wichtige Person, Chris S. sagt aus, die große Headline, und dann werde ich irgendwie vielleicht ein bisschen, sage ich mal, zu dicklich dargestellt.
Ja.
Oder ein bisschen zu düster im Gesicht. Bisschen zu böse. Kann man da, frage ich mich, kann man da mit den KünstlerInnen sprechen oder ist das wirklich so, da gibt's keine Diskussion, das muss getrennt werden?
Ich glaube, da gibt's keine Diskussion und jeder hat so seinen Style. Ich frage mich allerdings, wie viel Freiheit hat die KünstlerIn beim Malen? Kann sie jetzt sagen, ich kann jetzt hier den klassischen Aquarellstyle machen oder mache ich mal was Kubistisches, mal was Abstraktes?
Ja.
So Picasso-mäßig, dass ich alles so ein bisschen weird mache, geht das auch?
Vielleicht auch mal so ganz klar impressionistisch.
Ja.
So, es war sehr ruhig, es ist eher in sich gekehrt, es geht nicht, der Drang ist nicht nach außen zu gehen, sondern in sich gekehrt. Mal so auch mal, vielleicht plötzlich ist da ein Teich mit Seerosenblättern drauf.
Oder so ein Stillleben von so Leitsordnern mit einem Stiften drauf. Einfach nur, nicht den Verdächtigen, sondern einfach nur so ein Stillleben.
Sorry, der Prozess war so lang, weil ich habe mich einfach nur auf diese zwei Leitsordner mit einem Bleistift konzentriert.
Oder dann auch erstmal mega so Drama Queen machen und den ganzen Prozess aufhalten, sagen, das Licht stimmt nicht, ich kann so nicht arbeiten. Und dann erstmal den ganzen Saal umrücken, bis alles stimmt. So, also jetzt kann es losgehen. Dann so den Schal umwerfen.
Da frage ich mich auch, sie sind ja oft wirklich Aquarell, ne? Kann man jetzt auch mal sagen, ich möchte es mal vielleicht auf einem anderen Medium haben, nicht eine Leinwand oder auch eine andere Technik?
Mit Filzer.
Mit Filzer, Serviettentechnik, Airbrush, sowas.
Aquamaler.
Ja. Buntstifte, normale Buntstifte.
Ja. Wachsmalstifte.
Oder nur Bleistift.
Ja.
Eine Radierung.
Ich glaube, nur Bleistift gibt's schon. Ich glaube, nicht immer ist die Zeit, manchmal ist der Verfahren so kurz, dass man das nicht reicht, das auszumalen. Ich glaube, es gibt schon mit nur Bleistift. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen.
Und wie läuft das eigentlich? Sind das eigentlich dann freischaffende KünstlerInnen, die sich dann einfach reinsetzen und dann malen die das so wie Fotografen teilweise und verkaufen dann die Bilder? Ich habe hier was.
Ja, ich glaube, das sind dieselben Leute, denen du auch ein Foto von deinem Hund schicken kannst, die dann ein Tierporträt malen, dass du dir dann so eine Kreide zeichnen, die du dir dann so einrahmen kannst und in den Flur hängen.
Und ist vielleicht das iPad angekommen? Da frage ich mich auch, kann man es nicht, also mittlerweile, wir sind im digitalen Zeitalter, muss es wirklich nur eine Malerei sein, eine Zeichnung? Oder können wir auch jetzt in 3D-Animation vordringen? Vielleicht, dass man so ein
Bewegtbild,
so eine Virtual Experience haben kann vom
dass
Prozess.
Dass man den Mund einfach die ganze Zeit so plappern lässt.
Dass man dann so sieht, wenn jetzt Horst Lichter reinkommt, dass man ihn auch von hinten mal sieht. Man sieht ihn ja immer nur von vorne, wie sieht er eigentlich von hinten aus? So eine Virtual Reality Experience.
Ja, finde ich sehr gut. Vielleicht sind sogar manche schon umgestiegen auf iPad, könnte ich mir auch vorstellen, so in den progressiven Gerichten.
Meinst du, sind die dann so ein bisschen verpönt und dann GerichtsmalerInnen, ja, weil die so sagen, das ist nicht mehr das Medium, ja, weißt du, wie die E-Book, ja, genau, richtige Bücherdiskussion?
Ich glaube, die werden verstoßen vom Bund der GerichtsmalerInnen.
MP3-Download, das ist einfach Streaming, ist nicht, ich muss die Vinylplatte haben.
Ich muss die Platte, ich muss sie riechen können, sonst kann ich die Musik nicht genießen.
Und wenn man jetzt selber als TäterIn da porträtiert wird, man wird verklagt und jetzt die MalerInnen freiberuflich sind, kann man da vielleicht die auch mal anfragen, ob man jetzt vielleicht so eine Art, ich sag mal jetzt mal irgendwie Merch rausbringt. Dazu muss ich sagen, von der Gerichtsmalerei so ein Jutebeutel mit sich selber drauf.
Ja, man kauft einfach die Rechte von den Gerichtsbildern und dann kannst du die ja vervielfältigen. Da kannst du ja absolut Merch drucken.
Mal
Sticker.
So ein Beanie, eine Tasse.
Das, ja, je nachdem, wie es ausgeht. Ne? Wenn du im Knast landest, kannst du es nicht mehr machen, aber wenn du freigesprochen wirst, ist es eigentlich ganz cool.
Ja, kann man doch auch machen, oder? Also kann man doch jemanden beauftragen, der das übernimmt und dann vielleicht mal als Geschenk an die ganzen Leute, die da im Knast sitzen, mal vielleicht so Tasten von sich verteilen.
Ab welchem Grad kriegt man eigentlich Gerichtsmalerin? Ist das nur bei Sachen von öffentlichem Interesse oder ist es bei allen?
Das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich nur bei allen.
Wahrscheinlich bei allen und dann wird es nicht verkauft. So wie ganz viele, ja, Presse-Stock-Footage, was nicht, wenn es nicht gefragt ist, dann...
Aber überleg dir mal, wie viele Prozesse jeden Tag in Deutschland sind. Das sind ja unzählige GerichtsmalerInnen. Wo seid ihr alle? Ich habe noch nie einen kennengelernt.
Und da frage ich mich auch, also... Das Schlimmste für die Leute ist ja, die MalerInnen, ist ja, wenn jetzt ein ganz krasser Fall mit großer medialer Präsenz vor Gericht landet und dann sind am Ende nur GerichtsmalerInnen im Publikum und die malen alle und dann warst du da um die Wette und du musst gucken, dass du noch vor Presseschluss fertig bist, ja, damit die das verkaufen. Wie wird das untereinander? Haben die vielleicht eine Facebook-Gruppe? Wird das abgesprochen?
Ich glaube, dass
das
auch schon so räudige Sachen sind, dass die dann teilweise mit so BildreporterInnen befreundet, ja, sind, die das dann so schnell rüberspielen. So, Sven, ich habe ja was gemalt, ich schicke das schnell rüber, ja, auf direktem Weg und dann geht direkt in die Bildseite und so.
Da ist auch die Frage, vielleicht kommen auch zuerst, wenn man jetzt ein kleines Vergehen macht, vielleicht man hat noch keinen Eintrag im Strafgesetzbuch, vielleicht kommen da auch die Auszubildenden erst. So wie bei FriseurInnen. Da kann man auch erstmal Modell sein und dann kostet es nichts. Aber du musst damit rechnen, dass du komplett verhunzt, ja, bist. Und so ist es vielleicht auch, ja, als TäterIn, wenn man vor Gericht sitzt. Da kann es natürlich dann sein, dass vielleicht eine auszubildende Person kommt, die kann das nicht. Oder sie kommt vielleicht, wenn man schon verklagt ist und dann kann man nochmal in der JVA das nachspielen, damit die da üben kann.
Ich frage mich aber auch, was passiert mit den ganzen Werken nach dem Prozess, wenn der Prozess vorbei ist. Es gibt ja unzählige Zeichnungen, Malereien. Gibt es da irgendwie die aufbewahrt? Gibt es ein Museum für Gerichtsmalerei?
Und kann man die auch selber, wenn jetzt das niemand kauft, kann man es dann selber verkaufen? eBay Kleinanzeigen.
Das ist unglaublich. Ich denke jetzt voll darüber nach, wo diese ganzen GerichtsmalerInnen sind. Es müssen ja unzählige sein.
Wer sind diese Menschen?
Wer seid ihr?
Und sind es vor allem auch dieselben, die Phantombilder machen. Ja. Da hat man vorher und, ja, nachher Bild. Schön, ja, eigentlich, so auch als Geburtstagsgeschenk. Guck mal, so wurdest du gesucht und so ist dann, saß dann auch, als wir dich gefunden haben.
Ja, im direkten Vergleich. Meinst du, das sind dieselben?
Ich könnte es mir schon vorstellen.
Das ist so eine Nische, ne?
Wie wird man das? Muss man studieren? UdK, Berlin und dann so ein Pilzschnitt und irgendwie Hochwasserhose und dann...
Vielleicht. Oder sie sind einfach Laien, die sehr gut malen können.
Es sind sehr viele Fragen, die wir aufwerfen.
Ich habe so viele Fragen jetzt zu diesem Thema, das macht mich ganz verrückt.
Ich würde an diesem Punkt sagen, wir müssen einen Schlusspunkt setzen.
Wir müssen jetzt anfangen zu googeln.
Weil wir haben echt krasse Themen heute dabei gehabt.
Ja.
Connyland, Hefenpeter, nee.
Der Hefehalunke.
Hefehalunke. Du hast IKEA angenommen, ich bin nervös im Supermarkt, das muss man erstmal verdauen und ich denke, jetzt ist der Punkt, wo wir den Leuten eine gute Woche wünschen. Ich, ja, wünsche euch eine gute Woche, bleibt drin und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören.
Nächste Woche sind wir wieder da.
Auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.